Sie hören das freie Radio Konstanz auf 94,4 MHz. Mein Name ist Hans Nagel und ich befinde mich hier gerade im Interview mit Professor Rainer Kohlen vom Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Wir hatten gerade vor der Pause über die Open Access Bewegung gesprochen oder die Initiative, wie man es vielleicht auch bezeichnen sollte, vielleicht eher, also der freien Zugriff auf Wissen. Und Sie hatten auch kurz davon gesprochen, dass hier an der Universität Konstanz eine Initiative der Richtung auch ausgetragen wurde. Und das Aktionsbündnis fordert ja, dass Deutschland Vorreiter einer Open Access Wirtschaft werden soll. Das erinnert mich entfernt an die derzeitige Klima- und Energiewende-Diskussion. Da sind wir ja auch Spitzenreiter oder sollen Spitzenreiter werden. Warum soll ausgerechnet Deutschland in dieser Rolle an die Spitze gehen?
Ja, genau wie in der Klimawirtschaft würden wir natürlich begrüßen, wenn jedes Land dort an der Spitze ist. Und wir müssen gerade im Urheberrecht natürlich sagen, und da hängt ja Open Access auch mit zusammen, werden die Weichen in der Tat ja nicht allein von Deutschland gestellt, sondern die Vorgaben sind sehr stark von der Europäischen Union, wie überhaupt auch die meiste Politik zwar nicht über Gesetze von der EU geregelt werden, aber durch Richtlinien. So gibt es natürlich auch im Urheberrecht Richtlinien und auch die EU gibt auch Vorgaben bezüglich Open Access und die wir dann national umsetzen. Aber wir sind nun mal in Europa zumindest der größte Binnenmarkt für wissenschaftliche Publikationen. Und man kann ziemlich deutlich sehen, dass Deutschland auch für viele, für die EU, aber auch international quasi als Feld ausgesucht wird, um zu probieren, wie weit kann man A, in die Richtung gehen der Kommerzialisierung, aber auch wie weit kann man gehen durch neue Modelle mit Open Access, weil wir der größte Markt sind. Und für uns ist es deshalb interessant, wäre zu begrüßen, aber das verstehen leider die Politiker bislang nicht so ganz. Wir sind der Meinung, dass sich in der Zukunft vom Aktionsbündnis, aber ich persönlich auch Hochschullehrer hier, weil ich mich damit auch wissenschaftlich beschäftige, dass sich in dem Gebiet von Wissen eine ähnliche Bewegung wohl abzeichnen wird, wie sie eben vor 10, 20 Jahren in der allgemeinen Ökologie entstanden ist. Dass man gelernt hat, dass Ökologie nicht im Widerspruch zur Ökonomie steht, sondern wie wir heute sehen in Deutschland, dass die deutsche Wirtschaft mit ökologischen Gedanken und Produkten arbeitet. Man kann sagen, Ökonomie, die nicht mehr grün ist, hat keine Chancen. Und das würde ich auch umdrehen, dafür habe ich den Begriff der Wissensökologie auch geprägt, der zunächst ja ein bisschen Widerspruch zu sein scheint, weil die Ökologie eigentlich auf Verknappung beruht. Wir dürfen nur so viel verbrauchen, wie vielleicht natürlich nachwächst. Oder hier im Alpengebiet dürfen am Wochenende eben nur 20.000 in Vorarlberg rein zum Skifahren, verknappt, sonst ist die Natur belastet. Und eigentlich ist bei der Wissensökologie genau das Gegenteil der Fall. Wissensökologie bedeutet eben nicht Verknappung, sondern Freizügigkeit. Wissen verbraucht sich nicht im Gebrauch. Und Wissen ist auch nicht konkurrierend. Das Wissen, was ich brauche, kann der andere genauso brauchen. Sodass wir also meinen, eine Wissensökologie gründet sich auf den möglichst freizügigen Umgang mit Informationen. Und da kommt die Ökonomie ins Spiel. Und das versuchen wir der Wirtschaft seit Jahren eigentlich schon beizubringen, dass man eigentlich etwas Paradoxes lernen muss. Genau wie man das mit Ökologie und Ökonomie gelernt hat, das Paradoxe, dass Ökologie sich nie widerspricht, so würde man heute sagen müssen, je freizügiger, und das ist eben das Paradoxe, je freizügiger die Wirtschaft dem Umgang mit Wissen selber macht, umso höher sind ihre Chancen, dass sie damit ökonomischen Profit erreichen können. Man sieht das an dem Vorbild Google zum Beispiel. Google verlangt für die Information, die wir bekommen, nichts. Die Information ist selber frei, auch wenn sie jetzt die Bücher digitalisieren. Die Nutzung ist frei. Trotzdem ist, glaube ich, momentan Google nicht nur das bekannteste Brand, Markenname in der Welt, sondern auch sicherlich die wirtschaftlich attraktivste Form. Wissen stellt Google aber frei zur Verfügung. Man muss eben Modelle entwickeln, die gerade dann produzieren und je mehr Erfolg wird man haben, je freier man es macht. Und dieses paradoxe Lernen sollte dann schließlich auch zu der Einheit von Wissensökologie und Wissensökonomie gehen. Wissensökonomie ist als Begriff etabliert, das ist die Verlagswirtschaft, die Informationswirtschaft, die Content Provider, wir würden sagen die Copyright-Industrien. Und wenn die diese paradoxe Lektion lernen, und das scheint, und das war die Ausgangsfrage vielleicht, sind die Voraussetzungen dafür vielleicht in Deutschland besonders gut, dass man das an Ökologie und Ökonomie gelernt hat und hoffe, man lernt es auch an Wissensökologie und Wissensökonomie.
Gibt es da schon Beispiele dafür, wie man so solche Felder auftun kann? Beziehungsweise, also wenn man jetzt wieder die Elektrizitätswirtschaft, erneuerbare Energien als Beispiel nur nimmt, da hat es ja wirklich technische Erneuerungen gegeben und auch dann die Innovationen in der Umsetzung, die dann dazu geführt haben, dass es eben diese Diskrepanz zwischen Ökologie und Ökonomie nicht mehr gab. Und natürlich Förderung durch den Staat, das darf man nicht vergessen. Ohne entsprechende Gesetze hätte es diesen Aufschwung wahrscheinlich nicht gegeben. Das ist genau der Punkt. Meine, wie spielt da jetzt die Regierung mit rein? Meine, die könnte das ja fördern, wenn sie hinter ihren Zielen steht.
Ja, da gibt es zwei Ansatzpunkte. Ich will einen beschreiben, eine Initiative von Deutschland, die andere von der EU ausgehen. Der Bundesrat, habe ich vorhin darauf hingewiesen, hat sich vor einem Jahr schon mal mit beschäftigt und hat dort einen in der Wissenschaft viel beachteten Vorschlag gemacht, um den Einstieg vielleicht in Open Access zu ermöglichen. Und zwar gibt es im Urheberrechtsgesetz einen Paragraph 38, ist egal, aber der regelt eigentlich, dass die Materialien, die die Wissenschaftler den Verlagen zur Verfügung stehen, also die Artikel, die in Zeitschriften erscheinen, die sollen nach Möglichkeit nach einem Jahr wieder in die Verfügung der Wissenschaftler zurückfallen. Das ist aber nur Theorie, denn die Verlage machen in der Regel mit den Wissenschaftlern Verträge und dort steht drin, dass die Wissenschaftler den Verlagen ihre Rechte exklusiv und unbefristet übertragen. Und die Wissenschaftler, blauäugig wie sie sind, die wollen publizieren, kümmern sich nicht um diese Verträge, unterschreiben die. Und da hat jetzt der Bundesrat den Vorschlag gemacht, dass diese Frist von 12 Monaten, nachdem also das zurückfallen kann, wieder an die Autoren, dass die auf maximal 6 Monate verkürzt werden soll, soll aber nach Möglichkeit in manchen Gebieten noch eher geben. Aber das Wichtige dabei ist, dass dieses Recht, das es zurückfällt, nicht abbedungen werden kann. Abbedungen bedeutet in der Rechtssprache, die Verlage dürfen oder die Autoren, je nachdem es ja eine symmetrische Beziehung, dürfen keine Verträge abschließen, die dieses Recht des Rückfalls außer Kraft setzen, wie es heute der Fall ist. Heute werden sie Verträge schließen, exklusiv und immer. Und das war gedacht vom Bundesrat, dass damit die Autoren nach vielleicht noch einem Monat, aber spätestens nach 6 Monaten, ihre Artikel den Bibliotheken, die vielleicht diese Open Access Repositories betreiben, zur Verfügung stellen und dadurch das Wissen entsprechend der Forderungen des Aktionsbundes frei für jedermann von jedem Ort zu jeder Zeit verfügbar steht. Von diesem hat sich jetzt der Bundesrat mehr oder weniger doch zurückgezogen, denn er sagt jetzt, man braucht keine Regelungen im Urheberrecht, es geht auch ohne. Die andere Sache mit den Modellen, wurde ja, Sie haben gefragt, was kann man also machen, um diese Einheit von Ökologie und Ökonomie auch auf Wissen zu übertragen? Die EU hat das ansatzweise kapiert. Sie geht davon aus, dass die Volkswirtschaft insgesamt profitiert, je freizügiger der Umgang ist. Und sie versucht dafür, und das ist im Prinzip etwas, was wir auch vom Aktionsbündnis für richtig finden, versucht sie, die Informationswirtschaft ins Boot zu nehmen. Und Open Access bedeutet ja, dass sozusagen die Autoren für die Artikel bezahlen. Also wenn man eine Open Access Zeitschrift publizieren will, muss man zwischen 1.500, 2.000, 3.000 Euro bezahlen. Das bezahlen natürlich nicht in der Regel die Autoren, sondern die wissenschaftlichen Organisationen. Und dort gibt es durchaus schon bei Springer Verlag, gibt es so ein Modell schon mal wie Open Choice, nennt man das, wo die Verlage den Autoren anbieten, okay, ihr könnt in der kommerziellen Zeitschrift publizieren, dann kriegen wir alle Gewinne. Oder ihr macht Open Access, dann müsst ihr das selber bezahlen. Also für Springer auf jeden Fall ein Gewinn. Und die EU will jetzt einige Fördermittel bereitstellen, um neue Modelle durchzuprobieren, wie eventuell die Wirtschaft in das Open Access Paradigma mit einbezogen werden kann. CERN im Physikbereich erwägt zum Beispiel, den gesamten Bereich, den diesen Teilbereich der Physik abdeckt, vollständig nach Open Access zu organisieren. Das heißt also, sie wollen Gelder bereitstellen, die sie sonst für den Kauf von kommerziellen Zeitschriften nehmen würden, um alle Artikel nach Open Access finanzieren zu können. Und das können dann Verlage auch wieder produzieren. Das heißt, es wäre also eine gewisse Subvention der öffentlichen Hand, die die Verlage in der Lage setzt, die Artikel frei bereitzustellen. Und so gibt es dann eben mehrere dieser Modelle, die man sich vorstellt. Man kann sich natürlich auch rein, das ist ja ein Subventionsmodell letztendlich. Die Öffentlichkeit interessiert, dass der Zugang frei ist und gibt damit den Verlagen Geld, damit sie das auch realisieren können. Man kann sich natürlich auch anders vorstellen, wenn man sich an Google erinnert. Die werden ja nicht vom Staat subventioniert. Sie bauen das selber auf. Man könnte sich schon vorstellen, dass die Verlage auch Angebote entwickeln, die vielleicht auch wieder Werbeeinnahmen generieren für Wissenschaftler, sodass man davon das Geld kriegt. Oder man könnte sich ganz andere Sachen auch vorstellen, dass Verlage die Informationen selber freistellen, also die Basisinformationen, die wir als Wissenschaftler brauchen, und zusätzlich Mehrwertprodukte darauf ausbauen, also mit besseren Leistungen, zum Beispiel, dass man aus dem Artikel direkt aus dem Literaturverzeichnis durch einen Link anklicken kann und kommt dann zu neuen Volltexten, oder das besser grafisch aufbereitet, oder man hat bessere Qualität beim Ausdruck und dafür muss man dann bezahlen. Und wer das in der Wirtschaft wirklich schnell und gut mit Mehrwerteffekten braucht, der muss bezahlen. Und wenn Studierende nur die Basisinformationen brauchen, den Text, der kriegt es eben frei. Also wir sind in einem Stadium drin und das begrüßen wir an sich, denn es ist ja keineswegs so, dass die Bibliotheken das alles machen müssen. Wir glauben, dass die Verlage zum Beispiel auch mit den Bibliotheken zusammenkommen müssen, um diese, jetzt mehrfach erwähnen, Open Access Repositories zu betreiben. Verlage haben das Know-how, Bibliotheken vielleicht nicht unbedingt. Warum sollen die Verlage nicht davon profitieren, dass die öffentliche Hand muss diese Repositories ja auch betreiben? Datenbanken sind nicht umsonst, die Pflege ist nicht umsonst, das muss die Öffentlichkeit bezahlen. Warum soll nicht ein Teil davon in die Verlagswirtschaft zurückfließen? Aber wir sind wirklich in dem Beginn, wie kann das Open Access Paradigma, was nach unserer Meinung unabdingbar ist, Wissen, das von der Öffentlichkeit finanziert ist, muss für jedermann von jedem Ort zu jeder Zeit frei verfügbar sein. Und wie man das dann realisiert, da wird es eine Vielfalt an Formen geben und da sind wir offenbar erst ziemlich am Anfang der Debatte.